Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Ein Podcast von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Präsentiert von Lisa Zeitz und Sebastian Preuß. Folge 4, religiöse und profane Kunst. Lothar Lambacher im Gespräch mit Lisa Zeitz.
Also die Seidenweberei in Oberitalien, das war das, was das allerluxuriöseste an Produkten herstellte, was man sich überhaupt denken konnte. Also da kauften die Könige, da kauften diejenigen, die wirklich reich waren.
Sagt Lothar Lambacher, stellvertretender Direktor des Kunstgewerbemuseums bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Weltkunst-Spezial-Podcasts zur Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Herr Lambacher, wir widmen uns in diesem Podcast den Spannungsfeldern in der Umbruchszeit des 15. Jahrhunderts und sprechen über religiöse und über profane Kunst und Kunsthandwerk. Es geht ja um eine Zeit, die jetzt ungefähr 600 Jahre zurückliegt. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der materiellen Kultur aus Europa sind überhaupt aus dieser Zeit noch erhalten?
Für die Goldschmiedekunst beispielsweise gibt es Schätzungen oder Hochrechnungen, die davon ausgehen, dass weniger als 0,5% der Werke überhaupt erhalten sind. Und im kirchlichen Bereich etwa so 1%. Wir haben ja da häufig Inventare von Kirchenschätzen und auf dieser Grundlage ist vor einigen Jahrzehnten mal so eine Schätzung vorgenommen worden. Bei Profanen ist es wiederum ein Bruchteil von diesem Prozent, denn wir dürfen nicht vergessen, die Goldschmiedekunst ist immer auch materieller Wert gewesen. Es ist immer Edelmetallbesitz gewesen. Und wenn der im privaten Besitz war, war natürlich für spätere Generationen immer die Gelegenheit gegeben, es auch wieder einzuschmelzen. Die Dinge waren noch unmodern geworden, hatten aber ihren materiellen Wert. Deshalb also sehr, sehr wenig profane Goldschmiedekunst und wenig sakrale Goldschmiedekunst.
Und wenn wir, also ich kann mir vorstellen, die materielle Kultur, die besteht ja, wenn wir um uns herum schauen, was sind hier für Objekte? Glas, Textil, Holz. Ich kann mir vorstellen, dass manche Dinge wie Unterwäsche zum Beispiel so gut wie gar nicht erhalten sind aus der Zeit vor 600 Jahren. Dafür aber vielleicht einige eiserne oder gläserne Dinge. Wie sieht's aus mit Textilien? Da ist wahrscheinlich auch nicht so viel erhalten.
Ja, also Gebrauchstextilien sind fast keine erhalten. Bei Textilien muss man ein bisschen unterscheiden. Reden wir sozusagen von Gewebeabschnitten, die für etwas benutzt worden sind, also beispielsweise um Reliquien einzuwickeln. Das ist eine beliebte Verwendung von wertvollen Seidenstoffen. Da gibt es relativ viele, meist sehr kleine Abschnitte von wertvollen Geweben aus dem ganzen Mittelalter eigentlich. Während es dreidimensionale Gewänder hauptsächlich aus dem edlen Bereich gibt.
In der Ausstellung werden verschiedene Techniken präsentiert. Gab es damals eine Hierarchie? Also wir sehen ja heute manche Dinge, Goldschmiedekunst steht sicher ganz oben, aber gab es da eine Hierarchie zwischen den Künsten und zwischen den Techniken?
Also es gab im Mittelalter, jedenfalls im Spätmittelalter nicht die Hierarchie, die wir heute aus der akademischen Darstellung der Künste, der Aufgliederung in hohe und niedere Künste, Artes Minoris, Artes Majoris kennen. Das ist also eigentlich eine Erfindung der Akademien des 17. Jahrhunderts, prägt aber unser Bild auf die Kunst bis heute natürlich ganz nachhaltig. Das war im ausgehenden Mittelalter, im Mittelalter überhaupt, aber auch im ausgehenden Mittelalter, mit dem sich unsere Ausstellung beschäftigt, nicht der Fall. Die wertvollsten Artefakte waren nicht etwa Altaretafeln und Skulpturen, sondern die wertvollsten Artefakte waren broschierte Samtgewebe. Also die Seidenweberei in Oberitalien, das war das, was das allerluxuriöseste an Produkten herstellte, was man sich überhaupt denken konnte. Also da kauften die Könige, da kauften diejenigen, die wirklich reich waren. Und goldbroschierte Samte sind sozusagen gleichsam ein Synonym für die höchste Kunst, zu der Menschenhand fähig war. Es ist Übrigens kein Zufall, dass natürlich gerade bei der Produktion dieser Seidensamte dann auch die Rahmenbedingungen, einmal sozusagen der Import aus dem Nahen Osten, des Rohmaterials, aber auch die schon verlagsmäßige Herstellung und die Finanzierung durch Banken, auch wirtschaftlich, ganz progressiv waren und da eigentlich schon so ganz früh kapitalistische Keime in mittelalterlichen Strukturen gelegt worden sind.
Würden Sie sagen, dass die, also solche kostbaren Dinge wie die Seidengewebe, haben die vor allem im kirchlichen oder auch eher im profanen Rahmen eine Rolle gespielt?
Beides. Also natürlich die Paramente, die liturgische Kleidung der Priester, der Bischöfe war so prachtvoll, wie es ging. Und dann spielte natürlich Seide und Samt eine herausragende Rolle. Aber auch die Adligen versuchten, sich in Samt und Seide zu kleiden. Selbst in patrizische Schichten drang das ein. Man versuchte, das dann durch die Luxusordnungen des 15. Jahrhunderts einzudämmen. Aber immer, wenn was verboten wird, das ist ja ein Zeichen dafür, dass es da ist. Und diese Luxusordnungen waren mehr oder weniger streng, aber sind für uns ein sicherer Indikator dafür, dass der Gebrauch von wertvollsten Seidengewebe auch in hohe bürgerliche Schichten langsam eindrang im Laufe des 15. Jahrhunderts.
Wie viel Fantasie kann eigentlich in die Herstellung so eines Reliquiars hineingehen? Also es gibt ja viele Dinge, die sind Überlieferung und Tradition, und dann spielt die Kunstfertigkeit und die Fantasie des einzelnen Goldschmieds da noch eine Rolle. Gibt es irgendwie von der Auftragslage her, dass die Auftraggeber gesagt haben, sie möchten das genauso wie zum Beispiel in einer anderen Schatzkammer von einer anderen Kirche, oder gibt es da irgendwelche Dokumente dazu?
Nein, die archivalische Überlieferung ist da sehr, sehr dünn. Für sakrale Aufträge bis ins 15. Jahrhundert, die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wo wir Aufträge haben, die auch das Objekt näher beschreiben. Also so deskriptiv sind, dass wir auch die hergestellten Objekte überhaupt wiedererkennen können. Aber natürlich wird der Goldschmied vom Auftraggeber gesagt bekommen haben, welche Art beispielsweise von Reliquiar er wünscht. Da haben wir auch ein sehr schönes Exponat in der Ausstellung, die Georgsstatuette aus Elbing, die sich im Kunstgewerbemuseum in Berlin befindet. Auch einer der Höhepunkte eigentlich der Kleinplastik des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Aber wenn man sich das Objekt anguckt, sieht man, die Funktion ist zunächst erstmal die eines Reliquiars.
Was waren denn im 15. Jahrhundert die Zentren der Goldschmiedekunst in Europa?
Also sicherlich Köln, Lübeck, das Oberrheingebiet, Straßburg, aber im 15. Jahrhundert auch immer noch, wenn man nach Böhmen guckt, Prag natürlich. Danzig im Osten war ein relativ großes Zentrum. In den Niederlanden, Lüttich, noch immer, ganz traditionell, schon seit dem 12. Jahrhundert ein bedeutendes Goldschmiedezentrum. Und natürlich Burgund und in Frankreich, Paris, das waren so in Europa ganz große Zentren der Goldschmiedekunst. In Deutschland entwickelt sich langsam im 15. Jahrhundert der Nürnberg dazu, was dann noch später von Augsburg abgelöst wird. Aber Nürnberg ist sozusagen in der Zeit, in der unsere Ausstellung handelt, noch nicht wirklich greifbar als Goldschmiedestadt. Also der Vater von Dürer, von Albrecht Dürer, war ja Goldschmied, aber wir können ihn nur über die Archivalien als Goldschmied greifen. Also natürlich gab es Goldschmiede. Wir wissen, in den großen Städten, also von Lübeck weiß man es ganz sicher, da waren 24 Goldschmiedemeister zugelassen.
Wie ist das mit den Goldschmieden? Wie viele kennen Sie, die bedeutend sind, die mit Namen überliefert sind?
Da fällt natürlich so jemand wie Hans von Reutlingen in Aachen ein, der aber ein bisschen nach dem zeitlichen Horizont unserer Ausstellung aktiv war, also um 1500. Im Laufe des 15. Jahrhunderts tauchen schon eine ganze Reihe an Goldschmiedenamen auf, aber nicht deshalb, weil sie etwa ihre Goldschmiedearbeiten punziert hätten, also gemarkt hätten. Wenn wir Goldschmiedenamen haben, dann eigentlich eher aus Rechnungsbüchern. Also Hans von Lafferde, der den Bürgereidkristall für das Lüneburger Ratssilber 1443 gemacht hat, der steht im Ausgabenbuch des Rates der Stadt als Empfänger der Lohnleistung für die Herstellung des kleinen Schwuraltärchens.
Wie kann man sich die Werkstätten vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass Goldschmiede, die natürlich an Material schon sehr wertvolle Dinge herumliegen haben, dass sie wahrscheinlich die Werkstatt und die Wohnung waren wahrscheinlich in einem Haus, allein um da zu sein. Ist das zum Beispiel, die müssen auch mit Feuer arbeiten, war das was, was man eher an den Stadtrand gelegt hatte? Durften die mitten in der Stadt ihre Werkstätten haben? Wie kann man sich das vorstellen, so in der Lebenswirklichkeit?
Darauf eine pauschale Antwort zu geben, ist schwer, weil ich denke, dass das lokal sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt war. Auch wieder Lübeck als eine der ganz großen und exportkräftigen Städte als Beispiel. Dort lagen die Goldschmiedebuden um das Rathaus. Also ans Rathaus angebaut, offensichtlich mit Schleppdächern, waren 24 Buden. Und diese Goldschmiedebuden, die vergab der Rat an Goldschmiedemeister.
Warum steigt die Anzahl der Produktion der profanen Objekte im 15. Jahrhundert an? Das hat bestimmt mit dem Erstarken der Städte zu tun.
Ja, also die wirklich starke Zunahme von Produkten für den bürgerlichen Gebrauch, die hat natürlich ihre Wurzeln nicht erst im 15. Jahrhundert, sondern schon früher. Die Herausbildung der Städte seit dem 12. und 13. Jahrhundert ist natürlich regional auch zu differenzieren. Aber das führt schon seit dem hohen Mittelalter dazu, dass es einen wachsenden Bedarf im Patriziat gibt. Aber in den Städten beginnt es, dieser Bedarf schon seit dem hohen Mittelalter zu wachsen. Ich glaube, ein wichtiger Einschnitt, auch ein wichtiger historischer Einschnitt, war die Pestepidemie von 1348-52 und dem darauf folgenden wirtschaftlichen Prosperieren der Städte in Mitteleuropa.
Ist ja auch interessant, woher eben Silber und Gold kommen. Woher kommen die? Aus welchen Minen?
Aber diese frisch verhütteten Erze, die geben natürlich auch heute für die materialanalytische Bearbeitung schon einen guten Gegenstand ab. Das kann man feststellen, die Lagerorte. Das geht insbesondere durch Bleiisotopie, kann man also wirklich geografische Herkunftsbestimmungen machen. Nur die allermeisten Goldschmiedearbeiten sind aus Sekundär-, Tertiär- und was weiß ich, verschmolzenen Legierungen hergestellt worden. Also wenn ein Goldschmied einen Auftrag bekam und es war Gold notwendig, dann kriegte er meistens irgendwie Dukatengold oder so. Das war also mindestens einmal nur numismatisch verwendet, wahrscheinlich schon mehrfach eingeschmolzen. Und dann vermischen sich da natürlich auch die unterschiedlichen Herkunftsorte des Metalls.
Kann man denn an den einzelnen Objekten verschiedene Techniken der Goldschmiedekunst ansehen? Also ist bestimmt einiges gegossen und dann einiges ziseliert oder getrieben. Was für Techniken lassen sich an diesen Objekten ablesen?
An den größeren Objekten sind häufig mehrere Techniken gleichzeitig angewendet worden. Ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass die Goldschmiede sich bemühten, im Laufe des 15. Jahrhunderts immer stärker bemühten, sehr rationell zu arbeiten. Das heißt, sie gossen nach Formen. Solche Formen, Patrizen oder in der Goldschmiedesprache der Zeit Patronen genannt, die konnte man erwerben. Da gab es also einen Markt für. Die konnte man natürlich auch selber herstellen. Das bedeutet aber, dass der Goldschmied dann über künstlerische Fähigkeiten verfügen musste. Und das taten offenbar nicht alle. Diese Formen für Gussfiguren, die sind sehr, sehr weit verbreitet und die haben für uns Kunsthistoriker auch so gewisse Fußangeln ausgeworfen, weil die natürlich häufig über mehrere Generationen verwendet worden sind und auch weit gehandelt worden sind. Für die Goldschmiedekunst, glaube ich, ist der Befund richtig, dass man sagt, es gab im 15. Jahrhundert schon so eine breite, letztendlich Massenproduktion bis in gehobene Bürgerkreise hinein. Nicht allein das Patriziat, sondern auch ganz normale Handwerker konnten sich schon Goldschmiedearbeiten leisten. Sodass auch völlig klar ist, dass nicht jeder dieser Goldschmiede künstlerisch herausragend gearbeitet hat, sondern dass der gesehen hat, wie kann ich rationell aufwendig erscheinende Goldschmiedearbeiten herstellen.
Manchmal sind es ja die Materialien, die etwas ganz besonders machen. Und die können einem dann wieder einen Einblick in eine uns sehr ferne Gedankenwelt ermöglichen. Zum Beispiel die Greifenklaue. Also das ist ja ein Naturmaterial. Haben die Menschen wirklich gedacht, das ist die Kralle eines Greifen?
Das, was wir als Greifenklauen in der Kunstgeschichte verstehen, sind Trinkhörner, die gefußt sind in aller Regel. Das heißt also, die zwei, meistens drei Standfüße haben, aus Metall eingefasste Mündungslippe besitzen. Und dieser Typus, der hat eine regionale Verbreitung doch so schon sehr stark in Norddeutschland, in Dänemark, wo dann wohl diese wikingischen Sachen vielleicht doch irgendwo als Folie dahinter erscheinen, gefunden. In Mitteleuropa gibt es noch einen anderen Einfluss, was die Greifenklauen anbelangt. Das ist die Verwendung eben als Reliquiare. Wir finden das in Corneli Münster beispielsweise, wo diese Greifenklauen also nicht dem Trinkzweck, sondern als Reliquienbehälter gedient haben.
Wenn ich jetzt noch an die einzelnen Formen denke, von überhaupt von verschiedenen kunsthandwerklichen Gegenständen, das sind ja oft richtige Mikroarchitekturen. Gibt es da eine Verbindung zwischen der großen gebauten Architektur und den kleinen gotischen Elementen, die verschiedenen Schreine oder Elfenbeintafeln haben? Da finden sich ja Arkaden, Zinnen, Strebepfeiler, kleine Dächer, fast wie kleine Kapellen und Säulen. Wie ist die Beziehung zwischen der großen gebauten Architektur und dieser kleinen Architektur, die als Schmuck auftritt?
Ja, das ist ein Thema, das schon viele Kunsthistoriker beschäftigt hat und zu sehr weitgreifenden theoretischen Gebäuden geführt hat. Man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass die gotische Architektur natürlich ganz wesentlichen Einfluss darauf hatte, wie die Goldschmiede ihre Objekte, die teilweise auch Architekturen waren, geformt haben. Man hat sich also an zeitgenössischer Architektur orientiert, hat Detailformen wie bestimmte Formen von Schwibbögen übernommen, man hat Krabbenformen und Kreuzblütenformen adaptiert. Es ist nicht immer leicht sozusagen zu sagen, wo das konkrete Vorbild lag. Oft ist es wahrscheinlich auch nur Zeitstil, der da verwendet wurde oder abgebildet wurde. Es gibt nicht ein, jedenfalls nach meiner Kenntnis, nicht ein Goldschmiedeobjekt, was eine konkrete gebaute Architektur nachbildet. Selbst wenn es Architekturen sind. Das berühmte Halvil-Reliquiar aus dem Basler Münsterschatz, was wir zum Glück in der Ausstellung haben werden, ist eine der grandiosesten Leihgaben, die nach Berlin kommen jetzt in der Zeit der Ausstellung, zeigt ja unter der Darstellung der Kreuzigungsgruppe einen kleinen kapellenförmigen Kirchenbau. Er ist etwas längsoblong, nähert sich aber doch einem quadratischen Grundriss an, sodass klar wird, das ist ein Abbild oder ein vermeintliches Abbild der Grabeskirche Christi in Jerusalem. Damit wird auch die Funktion des Ganzen als Heilig-Grab-Reliquiar deutlich und vor Augen geführt. Und dieser kleine Bau ist in allen Teilen sozusagen Architektur. Und trotzdem ist es kein Abbild einer gebauten Architektur. Es kann auch solche Architektur nicht geben, weil es ein Idealbau ist, der da unter die Kreuzigungsgruppe gestellt wurde. Wobei man noch den Zusammenhang dieser beiden Teile des Halvil-Reliquiars nochmal besonders betrachten müsste. Aber ich denke, es ist immer so, dass man eigentlich sich am Zeitgeschmack, auch am örtlichen Geschmack der Architekturentwicklung orientiert hatte.
Bei den vielen Werken, die Sie jetzt in der Ausstellung zusammen sehen, das sind auch sicher Kombinationen, die Sie so vielleicht noch nicht gesehen haben. Gibt es in der Ausstellung Werke, die mit anderen Werken in Dialog treten, sodass sie für Sie nochmal in neuem Licht dastehen?
Ja, das war ja auch unsere erklärte Absicht. Wir haben eine kleine Werkgruppe installiert, wo deutlich wird, wie die Beziehungen zwischen den frühen Tiefdrucktechniken und der Goldschmiedekunst, der Gravur auf Goldschmiedekunst aussieht, wie man sich das vorstellen kann. Auf der Rückseite der sogenannten Universitätsmonstranz aus dem Basler Münsterschatz ist eine Darstellung des Papstes Pius II. Der hatte der Stadt Basel gerade einen Ablass gegeben und auf diesen Ablass wird Bezug genommen. Der Papst kniet vor einem Altar und unmittelbar daneben hängt ein Schrotblatt des Meisters E.S. mit der Darstellung der Gregorsmesse. Und das ist also für den Betrachter zunächst erstmal motivisch naheliegend. Aber wenn man dann, und nah zusammenliegend, aber wenn man sich das dann näher anschaut, sieht man, dass es da eben auch Gestaltungsprinzipien gibt, die identisch sind. Und wenn man dann sozusagen den Blick noch etwas weitert, haben wir auch Goldschmiedearbeiten, wo offensichtlich nach Stichen des Meisters E.S. oder vielleicht Schongauer Gravuren angebracht sind, wo also Apostel, aus einer Apostelserie, in dem Fall des von Schongauer, eine Johannesfigur auf ein Goldschmiedewerk graviert wurde, wo also beide Richtungen die Beeinflussung der Drucktechniken durch die Goldschmiedekunst und umgekehrt wenige Jahrzehnte später die motivische Beeinflussung der Goldschmiedekunst durch gedruckte Vorlagen deutlich wird.
Vielen Dank für das Gespräch, Lothar Lambacher, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter smb.museum/tickets.